Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um Macht und Gewalt und um Mütter und ihre Söhne im neuen Roman der Schriftstellerin Ursula Krechel. Sehr geehrte Frau Ministerin heißt ihr vielstimmiges und facettenreiches Buch und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Mütter und ihre Töchter, das ist ja so ein ganz spezielles Konfliktfeld, aber Mütter und Söhne, das ist auch nicht ohne, wie ich aus dem neuen Roman von Ursula Krechel weiß. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin, das wissen auch sehr viele Leser spätestens, seit ihr Roman Landgericht 2012 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und später verfilmt wurde. Jetzt ist ein neuer, großer Roman von ihr da, Titel Sehr geehrte Frau Ministerin und ich freue mich, dass Ursula Krechel heute hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Krechel. Ihr Buch fängt an mit dem brutalen römischen Kaiser Nero und seiner Mutter Agrippina und geht dann bis zu den Messerattacken der Gegenwart. Also das ist ein Riesenparcours, ganz viele Themen. Ich bin gespannt, wie viele wir davon in unser Gespräch unterbringen. Aber fangen wir doch mal mit der römischen Antike an, die sich durchs ganze Buch eigentlich zieht. Ja. Ich habe mich gefragt, ob das noch ein Mitbringsel aus Ihrer Zeit als Theaterdramaturgin ist, dieses Interesse für die Antike, weil das ist ja der Kern des Theaters, diese Zeit.
Ja, aber nicht, es ist ein Kern des Theaters, aber ich gehe mit den Historikern um, ich gehe mit Tacitus um, ich gehe mit Sueton um und das sind großartige Historiker. Tacitus ist eine Art von Melancholiker, der der Republik Rom nachweint oder nachtrauert. Er schreibt über die Kaiserzeit in diesem 13. und 14. Buch der Annalen. Und es ist großartig geschrieben, weil er macht eine Breite auf, er macht Dinge verständlich. Und interessant ist, die ganzen frühen Autoren der Antike sind Physiognomiker. Das heißt, sie beschreiben, obwohl sie natürlich Nero und seine Mutter nie gesehen haben, sie beschreiben, wie jemand aussieht. Sie beschreiben, wie der Kaiser Claudius sabbert, hinkt und so weiter, wie Nero fetter wird, als Stiernacken bekommen, wie viel sie essen und so weiter. Und während Frauen eher, das ist auch interessant, durch Eigenschaften, nicht nur Schönheit oder wie immer, gekennzeichnet werden, sondern durch unsachgemäße Macht oder durch unappetitlichen großen Appetit in Sexualität. Und das ist ja interessant. Oder eben Agrippina muss eine wunderbare Schwimmerin gewesen sein, was auch ungewöhnlich ist.
Und diese Agrippina, die hat ja ihrem Sohn zur Macht verholfen, ist dann aber selbst ein Opfer dieser Macht wiederum geworden. Die ist sie auch so ein bisschen ein Symbol für dieses ganze Buch, das ja, da müssen wir gleich natürlich noch drauf kommen, ja total in der Gegenwart spielt, obwohl wir jetzt so historisch angefangen haben.
Nein, sie ist kein Symbol. Sie ist ein Strang, eine Art von Machtausübung und eine Art von Opfer von Gewalt. Es gibt eine Münze, eine frühe Münze in Rom, wo Mutter und Sohn, was ganz ungewöhnlich ist auf einer Münze, gleichrangig im Profil dargestellt werden. Das heißt, als wären sie ein Paar. Und später gibt es noch ein, ich werde es auch beschreiben, ein Relief, das heute in der Türkei ist, wo Mutter und Sohn quasi in einer Art, auch wieder in einer Gleichwertigkeit dargestellt werden. Die heißt, sie umarmen sich quasi. Das heißt, Mutter und Sohn, die am Ende natürlich ein furchtbares Gefälle im Muttermord bilden, haben vorher in der Darstellung oder eben in der Fiktion, es war ja niemand dabei, eine große Gleichrangigkeit. Und das ist interessant.
Aber wir sind ja in Ihrem Roman dann relativ schnell in der Gegenwart. Ja. Und da geht es um drei ganz unterschiedliche Frauen. Die eine, die arbeitet in so einem Tee- und Kräuterladen und hat einen etwas faulen, irgendwie verkommenen Sohn, mit dem sie irgendwie gar nicht mehr so richtig Kontakt kriegt. Dann gibt es eine Lateinlehrerin, über die kommt dieser Tacitus auch rein. Das macht sie mit ihren Schülern. Und sie ist auch die Erzählerin eigentlich des Ganzen. Und dann gibt es noch eine namenlose Justizministerin, auch aus unserer Jetztzeit. Wie sind Sie von diesen, von Agrippina, von den römischen Texten in die Gegenwart gekommen? Was war zuerst da, als Sie diesen Roman angefangen haben zu schreiben?
Zuerst war im Grunde genommen der Sohn der Kräuterfrau da, den ich mir zuerst als einen Stalker vorgestellt habe, der auf eine Ministerin gerade zugeht, unflätig wird und dann eben auch sie bedroht. Dann war mir klar, nein, ein solcher Mann interessiert mich auf so viele Seiten eben doch nicht. Er ist mir unheimlich, er ist mir unangenehm natürlich, lesen wird er auch unangenehm sein, sondern ich gehe zu seiner Mutter. Aber die Mutter kann nicht die Erzählerin des Buches sein. Ich müsste mich sonst in eine andere Sprachschicht begeben. Das wollte ich nicht. Also musste die Mutter erzählt werden. Wer erzählt die Mutter? Eine Kundin selbstverständlich. Die Kundin ist eine Lateinlehrerin. Und so habe ich den Bogen geschaffen, dass das, was ich eigentlich auch wollte, die Antike hineinzubringen, geschafft. Warum Nero und seine Mutter? Ich habe das Buch angefangen ganz am Anfang des Ukraine-Kriegs. Und ich dachte natürlich über Gewalt in der Geschichte, über böse Herrscher nach. Und ich bin in Trier aufgewachsen, habe bis zum Abitur dort gelebt, habe in Köln studiert. Agrippina ist sozusagen die Stadtgründerin von Köln. Und so lag es nahe, dass ich bei diesen beiden Personen bin.
Wir haben ja schon einen Eindruck bekommen, wie komplex das Erzählgeflecht in diesem Buch ist. Sie haben das schön beschrieben, wie Sie so von einer Figur zur anderen gekommen sind. Ist denn auch der Schreibprozess so gewesen? Denn so liest es sich ja auch. Es hat etwas sehr Fließendes und Sie experimentieren mit den Erzählhaltungen. Da habe ich mich gefragt, ob Sie da sich so einen richtigen Bauplan gemacht haben. Das hörte sich eben aber gar nicht so an.
Der Konstruktionsplan war in meinem Kopf und hat sich immer verändert. Seit dem letzten großen Roman Geisterbahn sind 7 Jahre vergangen. 7 Jahre, in denen ich aber nicht pausenlos konzipiert habe, sondern andere Dinge, Gedichte geschrieben habe, Essays geschrieben habe. Aber in der Zeit brodelte dieser Stoff und der sich dann eben, was ich schon sagte, unter dem Ukraine-Krieg dann nochmal verändert hat. Eine Konstruktion, wie man das auf manchen in Archiven manchmal sieht, dass also ein Autor, eine Autorin mit wunderbaren Buntstiften da die Figuren gezeichnet hat, mache ich nicht, sondern habe im Kopf, was ich möchte. Und wenn ich eben, wie hier oder in Geisterbahn war es ganz ähnlich, in der Gegenwart sehr, sehr verschiedene Stränge in der Hand habe, gehe ich eigentlich damit um wie eine Komponistin. Ich weiß, ein Ton muss hochgezogen werden oder jemand braucht eine Pause im Buch und so, dass ich am Ende nicht montiere, sondern das eigentlich im Text mache. Ich merke schon mal, dass etwas zu lang ist oder auseinandergezogen wird, aber das sind eigentlich Details und es ist nicht so wichtig.
Aber das mit dem Komponieren, finde ich, das trifft es ganz gut, weil Sie sind ja auch sehr bewusst mit der Sprache. Da gibt es auch ganz viele Stellen, wo die Sprache so ganz, ich würde fast sagen, untersucht wird, mit ihr gespielt wird. Dann ist ja auch diese Erzählstimmenwechsel, werden ja auch im Buch thematisiert. Ich hatte mich gefragt, ob Sie sich auch so ein bisschen über diesen Autofiktions- und Authentizitätswahn damit ein bisschen innerlich lustig gemacht haben. Das wäre nichts für Sie, oder?
Ich mache mich nicht darüber lustig, aber ich bin sehr fern von ihm. Es gibt eine Ich-Erzählerin, das ist die Lateinlehrerin, die denkt sehr darüber nach, über das Ich-Sagen. Sie denkt auch darüber nach, was es bedeutet, andere Menschen, andere Figuren in ein Buch zu nehmen, sodass das Buch eigentlich auch ein Buch, ein gegenwärtiges Buch über das Urheberrecht ist. Was dürfen AutorInnen? Was maßen sie sich im Grunde genommen an? Was maßen sich die autofiktionalen AutorInnen an, indem sie über Mutter, Vater, Geliebten und so weiter schreiben? Darüber habe ich viel nachgedacht, auch schon früher in meinem Werk, in Essays und kam eigentlich zu der Vorstellung, wer so nah an seinem eigenen Leben schreibt, versäumt natürlich auch Leben oder steht dauernd mit offenen Ohren da und sagt so, was nehme ich aus dem Lebensstoff hinaus? Ich bin eigentlich sehr gerne entweder in historischen Stoffen oder ich erfinde oder montiere in diesem Fall. Und deswegen ist das Nachdenken über das Urheberrecht, was dürfen Autoren sozial, ethisch und vielleicht auch gesellschaftspolitisch, auch juristisch natürlich, es gab ja schon eine ganze Weile Klagen von Betroffenen in Büchern, das ist eine Frage, die mich interessiert, weil sie ist fern von mir und ich glaube nicht, dass ich jemals meine Position verändern werde.
Aber Sie sind also auch ganz nah dran an vielen Gegenwartsthemen in Ihren Büchern, ja immer schon, aber auch jetzt eben, da geht es auch um Messerattacken, es geht ums Urheberrecht, es geht auch um den Rechtsstaat. Ja. Da hatte ich den Eindruck, das ist Ihnen ganz besonders wichtig, ja, auch so ein Plädoyer, ja, für, ja, den, ja, Rechtsstaat zu, mhm, halten. Wie erarbeiten Sie sich diese vielen
Noch etwas,
Themen?
Es geht ja, das konnte ich beim Schreiben gar nicht wissen. Es geht um Wahlveranstaltungen. Mhm. Die Wahlveranstaltungen sind für die Ministerin sehr wichtig.
Das ist quasi jetzt das Buch zur Stunde.
Das ist das, ja, Buch zur Stunde, ja, natürlich. Aber das konnte ich nicht wissen. Ich bin eine aufmerksame Zeitgenossin, lese natürlich Zeitungen. Und wenn mich etwas ernsthaft interessiert, zum Beispiel, wie ein Ministerium strukturiert ist, wie dieses strukturiert ist, schaue ich mir Organigramme an oder in diesem Fall, ich benutze keine geheimen Quellen, sondern ich war am Tag der offenen Tür im Justizministerium, habe mir die Zimmer angeguckt, war im Zimmer des damaligen Justizministers Buschmann, guckte, was er für Sachen da in seinem Regal, was für persönliche Reminiszenzen er hatte, ich glaube, von einem Fußballclub. Und solche Sachen mache ich häufig, dass ich mit einer gewissen Neugier in Dinge hineingehe. Zum Beispiel der Kräuterladen, selbstverständlich gibt es solche Läden. Und wahnsinnig nette Verkäuferinnen, die immer ein gewisses Alter haben. Das sind nie junge Frauen. Ich weiß auch nicht, warum. Diese Fachverkäuferinnen haben immer eine gewisse Würde und ein gewisses Alter. Und deswegen ist es so dramatisch, dass der Sohn so misslingt eigentlich. Und also richtige große Recherchen mache ich historisch natürlich. Bei der Trilogie der Romane habe ich es gemacht, viel in Archiven gesessen. Hier waren das, kommen Dinge durch Spaziergänge zusammen, durch Reisen. Natürlich war ich in Essen, in der Stadt, in der das Buch eigentlich spielt. Aber ich hatte früher schon ein Semester in Essen an der Universität gelehrt, sodass ich eigentlich vieles wieder rekonstruiert habe. Aber so schwierig kommt mir das nicht vor.
Aber es ist wirklich ein sehr, sehr reichhaltiges Buch und umfasst ja eine enorme Zeitspanne von 2000 Jahren. Man hat den Eindruck, eigentlich 2000 Jahre auch kontinuierliche Gewalt vorwiegend gegen Frauen, aus der Sicht von Frauen beschrieben. War das auch eine Idee beim Schreiben?
Es ist nicht nur Gewalt gegen Frauen. Es gibt zum Beispiel dieses wunderbare Mutter- und Sohnbild, Madonna und Jesus auf dem Schoß, in Essen, im Dom. Das ist überhaupt kein anrührendes Bild. Es ist ein machtvolles Bild, wie ich eben auch erzählt habe, dass Agrippina und ihr Sohn gleichrangig sind. Und hier sitzt eine gewaltige, goldene Mutter breit. Und der Sohn ist eigentlich sehr klein. Sie gucken in dieselbe Richtung. Also der Sohn ist eigentlich wie bei den russischen Puppen im Grunde genommen die Verkleinerung. Und das sind ja lauter Bilder, die gegen die Opferhaltung ist. Und es gibt am Ende des Buches, es steht hinten auf der Rückseite, gibt es einen kleinen Helden, einen kleinen großen Helden. Was er genau tut, sage ich die nicht. Aber jedenfalls in den Zeitungen, in den fiktiven Zeitungen oder einer fiktiven Zeitung steht dann, Frau Ministerin, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sohn. Das ist ein Gegenbild.
Also bleibt Hoffnung am Ende.
Ja.
Ursula Krechel, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch.
Und der Roman Sehr geehrte Frau Ministerin von Ursula Krechel ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 360 Seiten und kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Seit etwa einem Jahr ist Javier Milei Präsident von Argentinien und was für eine radikale Politik er betreibt, symbolisiert doch ganz gut die Kettensäge, mit der er im Wahlkampf immer mal wieder aufgetreten ist. Was aber die Argentinier jenseits der Politik bewegt und beschäftigt, das zeigt jetzt ein neuer Comic des argentinischen Zeichners Sike. Kartografie heißt dieses Buch und Jule Hoffmann hat es für uns gelesen. Was ist denn dieser Sike für ein Autor? Ist er in Argentinien sehr bekannt?
Sike ist als Zeichner eigentlich mehr im Bereich Animation aktiv und auch als Illustrator für verschiedene Magazine. Als Comiczeichner ist er erst zweimal in Erscheinung getreten. Also Kartografie ist tatsächlich erst seine zweite richtige Graphic Novel. die aber sehr erfolgreich war, sodass sie es jetzt eben auch zu uns geschafft hat und ins Deutsche übersetzt wurde. Und das ist schon was Besonderes. Es werden nämlich verhältnismäßig wenige Comics aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Dabei hat gerade Argentinien eine sehr lange Comic-Tradition und auch heute noch eine sehr lebendige Comic-Kultur. Da gäbe es also noch einiges zu entdecken.
Und was macht er jetzt in diesem Kartografie? Der Titel verrät ja erstmal nicht so viel.
Ja, ich würde sagen, der Comic ist sowas wie ein gezeichnetes Logbuch, das kann man vielleicht sagen. Der Protagonist streift durch die Stadt Buenos Aires und hält dabei seine Gedanken fest. Er lebt seit 7 Jahren in der Stadt und hat auch enge Freunde dort, die aber bald wegziehen werden. Und da wird so spürbar, dass er so ein bisschen verloren ist und vielleicht auch an einem Punkt in seinem Leben, wo er sich neu orientiert und sich auch fragt, was ist eigentlich meine Beziehung zu dieser Stadt? Und da greift er auch den schönen Gedanken auf, dass jeder Mensch eine Art innere Karte seiner Umgebung mit sich rumträgt, in die sich Erfahrungen und Erinnerungen einschreiben. Das kommt ja so aus dem Bereich der Psychogeografie, ne? Also dass an der Straßenecke denkt man immer an eine bestimmte Person oder man assoziiert ein Stadtviertel mit einer bestimmten Stimmung. Und so kartografiert er im Prinzip ja sein Innenleben, kann man sagen, schweift aber auch immer wieder ab zu verschiedenen Themen.
Was sind das für Themen dann?
Also zu Beginn geht es konkret wirklich um geografische Karten, die wir ja meist auch für faktisch halten, also ähnlich wie Satellitenfotos, als wären sie so von oben abfotografiert. Aber natürlich sind Karten von jemandem gemacht und stellen immer eine bestimmte Sichtweise dar. Und die können damit eben auch zum Politikum werden, wie vor ein paar Jahren geschehen, das erzählt er auch im Comic. Da hat Google Earth historische Karten von Japan aus der Feudalzeit veröffentlicht, die Siedlungen der japanischen Minderheit Burakumin zeigten, wodurch damals die Vorurteile gegen diese Gruppe dann wieder aufgeflammt sind und Google Earth die Karten dann wieder entfernt hat. Also das ist so ein kleiner Exkurs, den der Comic macht. Oder der Protagonist spielt mit der Tochter eines Freundes Computerspiele und von da kommt er eben zu sprechen auf die Entwicklung dieser Games, die ja oft auch so einer Militärlogik folgen, wo es dann darum geht, irgendwie Territorien zu erobern und so weiter. Und da geht es eben auch um Kartografie dieser Territorien. Und genau, da spricht er auch darüber, wie technologische Forschung historisch mit militärischen Zwecken vorangetrieben wurden. Genau, das sind dann immer so Abschweifungen.
Aber es klingt erstmal so ein bisschen abstrakt oder theoretisch für mich. Passiert denn da auch irgendwas in diesem Comic? Also gibt es auch so eine Art Handlung?
Ja, also die nimmt schon insgesamt weniger Raum ein. Aber ein sinnlicher Kontrast dazu vielleicht ist eine Sexszene mit seiner Freundin Ela nach einer wilden Partynacht. Die ist ziemlich explizit gezeichnet und interessanterweise gleichzeitig uneindeutig gehalten, sodass wir nicht sicher sein können, welches Geschlecht der Protagonist eigentlich hat, trotz des männlichen Pronoms. Das fand ich interessant. Das können halt Comics auf der Bildebene eben nochmal ein anderes, da kommt dann so ein queeres Element rein. Und der Körper wird hier an mehreren Stellen im Comic auch gleichgesetzt mit der Stadt als riesigem Organismus. Und so wird auch hier beim Sex das Erkunden der Körper in Analogie zum Erkunden der Stadt gesetzt. Das heißt, also es passiert was auf der Handlungsebene, aber es knüpft sich halt immer gleich irgendwie an größere Gedanken an. Mhm. Genau, und ich würde sagen, der Comic ist im Prinzip sowas wie ein Comic-Essay.
Und du hast schon gerade gesagt, die Sexszene ist ziemlich explizit gezeichnet. Wie ist denn überhaupt der Stil dieses Comic-Zeichners?
Also das ist formal schon sehr aufwendig durchdacht. Sieger experimentiert viel mit dem Seitenaufbau. Das Layout variiert eigentlich wirklich von Seite zu Seite. Und der Comic hat auch sowas grafisch Stylisches. Also vor allem, weil er mit nur zwei Farben arbeitet, mit einem leuchtenden Orange und einem leuchtenden Blau. Und zeichnerisch war ich anfangs irritiert davon, dass die Hauptfigur weder Nase, Mund noch Augen hat, wo man ja so ein bisschen denken könnte, da kann jemand vielleicht keine Gesichter zeichnen. Aber daneben gibt es eben auch sehr virtuos gezeichnete Porträts von Menschen auf den Straßen von Buenos Aires, wunderschön, die wirklich das Gegenteil beweisen. Und am Ende der Erzählung gibt es sowas wie einen Höhepunkt dieser Erzählung von der Stadt als Organismus, weil nämlich diese Massenproteste passieren gegen die steigenden Mieten und die Hyperinflation unter der Regierung Milei. Und da wird der Protagonist bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei bewusstlos geschlagen. Und diesen bewusstlosen Zustand begleiten eine ganze Reihe sehr surrealer Zeichnungen. Da gibt es zum Beispiel eine kriegerisch in die Ferne blickende Gestalt mit einer riesigen Heuschrecke im Arm. Oder so japanisch anmutende Computerspielfiguren vor antiken Palästen. Und das hat dann so eine Street-Art-Ästhetik, was natürlich auch gut zu diesem urbanen Flair des Comics passt.
Aber so ganz begeistert klingst du nicht. Ist das vielleicht doch ein bisschen zu verschachtelt und verkopft?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass dem Comic hier und da ein bisschen mehr Handlung gut getan hätte fürs Lesevergnügen, sage ich jetzt mal. Aber ich fand das schon interessant. Also ich habe da viele neue Dinge gelernt. Und ich muss auch sagen, dass ich generell wirklich selten Comics aus Argentinien lese. Deswegen habe ich dafür schon eine Wertschätzung. Und ich verstehe den Comic so ein bisschen als Anregung dazu, Streifzüge durch die Stadt zu unternehmen. Wirklich so im Sinne von Urban Exploring auch mal neue, unbekannte Wege auszuprobieren.
Jule Hoffmann über einen neuen Comic von Sieke, ein argentinischer Comiczeichner. Kartografie heißt sein Buch, übersetzt von Lea Hübner, im Avant Verlag erschienen, 128 Seiten hat das Buch und es kostet 25 Euro. Mutter, Vater, zwei Kinder und ein Reihenhaus, so sieht die Welt noch immer oft in vielen Kinderbüchern aus. Zu viele Kinderbücher sind, so finden Verleger und Literaturbloggerinnen seit Jahren, und fordern diversere Geschichten, die besser abbilden, wie unsere Gesellschaft ist und wie unterschiedlich die Menschen sind, die da zusammenleben. Zuletzt gab es diese Forderung auch unter dem Hashtag mehr Vielfalt im Buch. Und gerade jetzt, wo die Verlage veröffentlichen, was sie im Frühjahrsprogramm an Neuerscheinungen herausbringen, da wird wieder Kritik laut, das Frühjahrsprogramm der Kinder- und Jugendbuchverlage, das sei alles andere als divers, vielmehr sei die Entwicklung sogar rückläufig. Ob das wirklich so ist, das will ich mir jetzt mit Olaolo Facembola anschauen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und betreibt auch einen Online-Shop mit Kinderbüchern und Spielwaren für Kinder in einer diversen Gesellschaft. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Also, jetzt haben wir beide mal in diese Verlagsvorschauen geguckt. Was haben Sie so gedacht? Waren Sie enttäuscht?
Also ich muss sagen, dass wir die Beobachtung auch schon im letzten Jahr hatten, dass es nach einem Peak, würde ich jetzt mal sagen, nach den Corona-Jahren, 21, stetig wieder die Entwicklung auch zurückgegangen ist. Und deswegen war ich jetzt nicht komplett überrascht, als ich in die neuen Vorschauen geschaut habe. Aber ja, diese Kritik, dem würde ich mich absolut auch anschließen.
Und was ist Ihnen da so besonders aufgefallen? Also wenn wir mal konkrete Verlage angucken oder auch Bücher, was ärgert Sie da oder was finden Sie auch gut?
Also was wir natürlich schon sehen, ist, dass es natürlich schon Bilder gibt oder Illustrationen, in denen, sage ich mal, Kinder, marginalisierte Kinder, also schwarze Kinder oder Kinder, die sichtbare Behinderungen haben, zu sehen sind. Also wenige, wenn wir uns dann überlegen, gut, ein Carlsen oder ein Thienemann Verlag haben natürlich einen Katalog über hunderte von Seiten. Und wenn ich da jetzt 3, 4, 5 Titel mal entdecken würde, kann man natürlich schon sagen, gut, da gibt's ja schon auch was. Aber wenn wir überlegen, es gibt, wir reden von hunderten von Katalogseiten, da jetzt auf einen fast Promille-Bereich zu gehen und zu sehen, da gibt es ein paar illustrativ sichtbare Kinder, die jetzt nicht weiß sind und so weiter. Aber das zeigt noch lange nichts über deren Inhalt aus. Und da müssten wir sehr viel weiter sein. Und da waren wir auch schon ein bisschen weiter. Und dann zu sehen, dass doch wieder andere Akzente gesetzt werden, das ist natürlich schon sehr enttäuschend.
Wie müsste denn so ein diverses Kinderbuch sein? Also was heißt im Kinderbuch divers? Da geht es ja nicht nur darum, dass die Kinder irgendwie verschiedene Hautfarben haben, sondern das ist ja mehr gemeint damit, nicht?
Also unter Diversität ist auch sehr viel. Es ist ein sehr breites Feld und auch Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, was sie meinen, in welchem Kontext auch immer sie das nennen. Also für uns ist es erstmal Diversität in Bezug auf natürlich sichtbare Unterschiede, aber auch religiöse Unterschiede oder Unterschiede auch in der Art und Weise, wie Kinder aufwachsen. Also der Klassiker ist natürlich auch, welche Mädchenrollen gibt es denn in Büchern? Das heißt, wir würden auch nicht nur gerne Prinzessinnen- und Feengeschichten haben, sondern auch Geschichten, in denen Mädchen stark sind, rebellisch, ungezogen, in Anführungszeichen, einfach andere Formen wählen, eben auch ihr Mädchensein oder ihr Kindsein zu gestalten. Und so wollen wir eben auch andere Geschichten haben, die jenseits vom bildungsbürgerlichen Landkind mit Pferd und Hund oder Familien mit Junge und Mädchen einfach ja, realistische Perspektiven, wie wir das so in Berlin auch jeden Tag, wenn wir mit Kindern leben, erleben. Also Kinder, die Ramadan feiern oder Kinder, die eben im Wechselmodell leben und jetzt Mama-Wochen und Papa-Wochen haben. Kinder, die eben…
Oder zwei Mamas, ja, zwei Papas.
Ja, genau. Oder wie auch immer ihre Familien sind. Und zwar aus einer Perspektive, in der wir das nicht erklären müssen, warum jetzt und was für eine dramatische Geschichte hinter diesem Familienmodell steckt, sondern einfach, das ist deren Normalität.
Ich wollte gerade sagen, das ist die Idee auch, oder genau. Das wäre auch das Gute an so diverseren Kinderbüchern, dass Kinder das normal finden.
Genau, ganz genau. Ja. Und die haben Träume und Hoffnungen wie alle Kinder und da den Fokus hinzurichten und das Verbindende zu suchen. Und das ist ja auch etwas, was unsere Gesellschaft ja auch ein Stück weit abhanden gekommen ist. Was ist eigentlich verbindet uns mehr als das, was uns trennt?
Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, wir bräuchten mehr Bücher aus Own Voices Perspektiven. Den Begriff kannte ich gar nicht. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
Genau, das ist seit einiger Zeit aufgetreten und hat zwei Ebenen. Also einmal geht es darum, wer schreibt eigentlich diese Geschichten, die wir lesen? Also auch nochmal tiefer reinzugehen als auf der rein illustrativen Ebene. Wer schreibt die Geschichten? Wer vertreibt auch diese Geschichten? Wer sitzt denn in den Literaturagenturen und Verlagen und wählt eben die Projekte, die letztendlich zu Büchern werden, aus? Also auch da nochmal zu sehen, wer sind eigentlich diese Menschen und können wir beispielsweise auch die Own Voices, die klassischen, wären nämlich, die meisten Kinderbücher werden von weißen Menschen geschrieben, die über ihre weißen Realitäten sprechen. Auch eine Art von Own Voices. Und wir sagen, oder die unter diesem Hashtag wird eben gesagt, es gibt eben, also marginalisierte oder nicht weiße Perspektiven sollten auch viel mehr in diesen Prozessen eingebunden werden. Es gibt schreibende Autorinnen of Color oder Marginalisierte. Und die schreiben eben Bücher aus ganz anderen Perspektiven. Die schreiben aus erster Hand über verschiedene Perspektiven, um eben auch in der Buchwelt ein Potpourri von Leben, von anderen Perspektiven zu beschreiben, die genauso vielfältig, schillernd, banal, aber auch spannend sind und eben nicht konstruiert sind aus einer weißen Perspektive, in der immer die Gefahr auch von Stereotypisierung oder Eindimensionalität besteht, sondern einfach, ja, die können unterhaltsam sein, auch nicht nur auf Sachbuchebene, tatsächlich in allen Gattungen und Genres, die eben literarisch existieren, dass da einfach mehr, ja, eine Vielzahl an verschiedenen Perspektiven, und zwar nicht nur geschrieben, sondern tatsächlich von den Macherinnen abgebildet werden, als wir das bisher erleben.
Und wir brauchen das ja auch mehr denn je, wo sich das politische Klima so verschärft hat, nicht? Auch Stichwort Demokratiebildung und mehr Verständnis eben für gesellschaftliche Verständigung, wie Sie gesagt haben. Liegt das denn auch daran, dass, wie Sie am Anfang gesagt haben, es da so ein bisschen so ein Backlash gibt, weil auch die Verlagslandschaft zu wenig divers besetzt ist? Also weil schon die Entscheider eben da auch wieder eine homogene Gruppe bilden?
Ja, leider die in diesem Bereich auch tätig sind, sie haben ja schon immer in Frage gestellt, ob diese Entwicklung nicht eher ein Trend ist als tatsächlich ein Marathon, so wie einfach die Literaturwelt auch verstehen muss. Wir haben sehr lange auch investiert, vielleicht zum Beispiel in Frauen, dass es mehr eben auch Literatur gibt für weibliche Personen oder weiblich gelesene Personen, so müssten wir auch einfach in Strukturen jetzt investieren. Und das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, um auch diese diversen Stimmen Gestaltungsräume zu geben, auch Entwicklungsräume zu geben. Das dauert. Und jetzt politisch erwarten wir ja auch bei den kommenden Bundestagswahlen, dass wir eher konservativer werden, wenn nicht sogar ins rechte Lager stärker noch rutschen. Und entsprechend wird ja gerade, wie wir auch mit dem Blick in die USA sehen, viele dieser Entwicklungen zurückgenommen. Wir reden jetzt wirklich, 2020 fing das jetzt mal an. Wir reden von, nach 4 Jahren brechen schon alle fragilen Strukturen wieder zusammen. Und dass wir da auch sagen, es braucht einfach auch eine Zeit und diese Entwicklung benötigt Zeit, um entsprechend auch viel stärker nochmal Sichtbarkeit zu haben, auch eine eigene Stimme zu entwickeln, auch ein eigenes Publikum zu entwickeln. Und wenn wir einen Blick auch in die Gesellschaft werfen, Deutschland ist divers, da müssen wir nicht drüber reden und diskutieren. Wir haben auch eine Bildungskrise, in der wir auch überlegen müssen, wie bekommen wir Kinder ran, dass sie auch weiterhin begeisternd Leserinnen werden. Und dafür lohnt es sich auch zu überlegen, Bücher haben auch eine Orientierungsfunktion, sie haben auch eine Identifikationsfunktion. Da brauchen wir einfach Bücher, in der sich Kinder viel, viel stärker auch wiedererkennen können.
Und haben Sie noch irgendeinen Tipp für uns, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt mal mit Hinblick auf die Bundestagswahl mit den Kindern was lesen, wo die auch so ein bisschen mehr mitkriegen, wo wir eigentlich leben, worum es geht, warum Demokratie wichtig ist? Was würden Sie da mir in die Hand drücken jetzt?
Also ganz unabhängig davon, wie alt die Kinder sind, würde ich bei den Kleinen einfach erstmal über Kinderrechte sprechen, ne? Dass es ihnen auch bewusst ist, sie haben Rechte. Und sie haben auch Rechte, die konträr vielleicht zu den Erwachsenenrechten sind. Was machen wir denn eigentlich, um diese Rechte umzusetzen? Und bei den älteren Kindern gibt es ja ganz viele tolle Bücher, auch die ganz niedrigschwelligen Bücher, zum Beispiel vom Verlag Asborn, in der eben auch über Demokratie oder Weltpolitik geredet werden kann und eben auch gezeigt werden, Schritt für Schritt, wie bin ich denn als demokratisches, also oder wie kann ich als demokratisches Subjekt auch meine Stimme äußern?
Olaolo Fatjembola, vielen Dank, dass Sie hier waren und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.